Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Und das sind die Themen zum Wochenbeginn. Entspannung in Pakistan. Die Regierung will die Forderung der Opposition erfüllen und den abgesetzten obersten Richter wieder vereidigen. Machtwechsel in El Salvador. Das mittelamerikanische Land erhält erstmals einen Präsidenten aus der politischen Linken. Und Waffendebatte im Nationalrat. Sturmgewehr nach Hause oder ins Zeughaus? Das ist nur eine Frage, die heute zusammen mit vielen weiteren Vorstößen zum Thema Waffen im Bundeshaus beraten werden. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. In Pakistan ist es noch gestern zu Straßenschlachten zwischen der politischen Opposition und der Polizei gekommen und für heute musste mit einer weiteren Gewalteskalation gerechnet werden. Doch die findet nun nicht statt, denn die Regierung in Islamabad hat dem Druck offenbar nachgegeben und angekündigt, der vor 2 Jahren abgesetzte oberste Richter des Landes werde wieder eingesetzt. Oppositionsführer Nawaz Sharif hat im Gegenzug den für heute geplanten Marsch auf die Hauptstadt abgeblasen. Brigitte Zink.
Nebst dem obersten Richter Chaudhry sollen auch alle anderen entlassenen Richter am nächsten Samstag ihr Amt wieder aufnehmen, sagte Premierminister Gilani im Staatsfernsehen. Die 60 Richter waren 2007 vom damaligen Machthaber Musharraf entlassen worden. Sein Nachfolger Asif Ali Zardari hatte sein Versprechen, die entlassenen Richter wieder einzusetzen, aber dann nicht gehalten, was zum Bruch der Parteienkoalition zwischen Zardari und Oppositionsführer Nawaz Sharif führte. Mit einem Sternmarsch nach Islamabad, bei dem es gestern zu heftigen Straßenkämpfen gekommen war, und mit einem für heute geplanten Sitzstreik vor dem Regierungsgebäude hatte die Opposition die Wiedereinsetzung der entlassenen Richter verlangt. Oppositionsführer Sharif erklärte kurz nach der Ankündigung Gilanis den Sternmarsch für beendet und rief seine Anhänger auf, den Marsch abzubrechen. Die USA bezeichneten den Entscheid als richtigen Schritt für eine Aussöhnung zwischen Opposition und Regierung.
Im mittelamerikanischen Land El Salvador kommt es zum Machtwechsel. Zum ersten Mal nach dem Ende des Bürgerkriegs vor 17 Jahren ist mit Mauricio Funes ein linker Politiker zum Präsidenten gewählt worden. Aus San Salvador berichtet Michael Castricius.
Nach Auszählung von 91% der Stimmen liegt Mauricio Funes von der Partei der ehemaligen Guerilla FMLN mit 51,3% uneinholbar in Führung. Er erklärte sich bereits zum Sieger. Sein Kontrahent Rodrigo Avila von der rechten Arena-Partei muss sich mit 48,7% geschlagen geben. Damit endet eine 20-jährige Vorherrschaft der Arena, die eine neoliberale Politik zugunsten der kleinen, wohlhabenden Oberschicht betrieben hatte. Die Guerilla FMLN, die 12 Jahre militärisch gegen die Diktatur gekämpft hatte, wandelte sich nach dem Friedensabkommen von 1992 zu einer Partei. Erstmals hatte sie jetzt einen moderaten Kandidaten aufgestellt. Mauricio Funes will ein sozialdemokratisches Konzept umsetzen, das sich an den brasilianischen Präsidenten Lula orientiert. Senkung der Lebenshaltungskosten, Bekämpfung der Armut und eine Steuerreform stehen auf seiner Agenda.
Und nun nach Israel. Dort hat sich die konservative israelische Likud-Partei von Benjamin Netanyahu einen ersten Koalitionspartner gesichert, die ultranationalistische Partei Unser Haus Israel. Das sagte die Sprecherin der Likud-Partei in Jerusalem. Mehr dazu in den Meldungen. Heute früh mit Markus Amrein.
Demnach soll der Chef der ultranationalistischen Partei Avigdor Lieberman Außenminister werden. Netanyahus Likud-Partei hat keine eigene Mehrheit im israelischen Parlament. Zu weiteren möglichen Koalitionspartnern gehören 2 streng religiöse Parteien sowie 2 kleine rechtsextreme Parteien. Venezuelas Präsident Hugo Chavez bestreitet, der russischen Luftwaffe in Venezuela einen Stützpunkt angeboten zu haben. Die russische Nachrichtenagentur Interfax hatte vor 2 Tagen gemeldet, Moskau plane die Stationierung von Bombern in Venezuela oder Kuba. Im venezolanischen Fernsehen erklärte nun Chavez, er habe den Russen lediglich erlaubt, ihre Langstreckenbomber in Venezuela zwischenlanden zu lassen. Knapp 2 Wochen nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs sind erstmals Verstöße gegen Auflagen beim U-Bahn-Bau bestätigt worden. Einige Bauunternehmen hätten sich nicht an Auflagen zum Umgang mit Grundwasser gehalten, sagte die Umweltbeauftragte von Köln. So seien etwa in der Nähe des Archivs mehr Brunnen gebaut und mehr Grundwasser abgepumpt worden als erlaubt. Ob diese Verstöße eine der Ursachen für die Katastrophe mit 2 Todesopfern waren, konnte die Umweltbeauftragte nicht sagen.
In die Schweiz. Im Nationalrat steht heute eine große Waffendebatte an. Zahlreiche Vorstöße werden diskutiert, etwa zur Frage, ob die persönliche Armeewaffe zu Hause oder im Zeughaus aufbewahrt werden soll. Einzelheiten dazu von Oliver Washington.
In den letzten Jahren sind mehrere tausend Armeewaffen verschwunden. Niemand weiß, wo die Waffen sind und wozu sie verwendet werden. Deshalb fordert die SVP-Fraktion vom Bundesrat einen Massnahmenplan. Der Bundesrat soll aufzeigen, wie er die, Zitat, inakzeptablen und skandalösen Missstände in der Armee beheben will. Die SVP reichte diesen Vorstoß ein, weil sie besorgt war, aber natürlich auch, um dem früheren Verteidigungsminister Samuel Schmid eins auszuwischen. Gerade stehen für diese skandalösen Missstände muss nun aber Nachfolger Ueli Maurer. Unklar ist weiter, wie viele Schusswaffen in den Schweizer Haushalten liegen. Viele Schweizer sind eigentliche Waffennarren und haben neben ihrer Militärwaffe noch eine Vielzahl weiterer Pistolen und Gewehre. Die Grüne Partei fordert deshalb ein nationales Waffenregister. In der Schweiz sei jede Kuh, jedes Auto registriert, aber die gefährlichen Waffen würden nicht erfasst. Unverständlich finden die Grünen. Zudem sei ein Waffenregister eine große Hilfe bei der Aufklärung von Straftaten. Der Bundesrat sprach sich bereits mehrfach gegen ein solches Waffenregister aus. Dieses sei zu aufwendig und zu teuer. Heute nun muss sich der Nationalrat dazu äußern. Und wohin eigentlich gehört die Ordonnanzwaffe? In den Schrank oder ins Zeughaus? Ins Zeughaus fordern die Linken, nachdem sie bereits eine Volksinitiative mit genau dieser Forderung eingereicht hatten und nachdem sie vor 2 Wochen eine Debatte im Ständerat lancierten, erhöhen die Linken nun auch den Druck im Nationalrat. Dies gleich mit verschiedenen Vorstößen.
Heute Morgen, es ist 6.07 Uhr. Die Neuenburger Stadträtin Valerie Garbani tritt Ende September zurück. Die ehemalige SP-Nationalrätin hat gestern ihren Rücktritt bekannt gegeben, nachdem die Polizei am Wochenende erneut wegen ihr ausrücken und sie aus einer Diskothek führen musste. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Valerie Garbani wurde bereits 2008 wegen Polizistenbeleidigung zu einer Geldstrafe und einer Buße verurteilt. Die 43-Jährige hatte wiederholt mit exzessivem Alkohol- und Medikamentenkonsum für Aufsehen gesorgt. Trotzdem wurde sie letztes Jahr mit einem Glanzresultat wieder in die Neuenburger Stadtregierung gewählt. Valerie Garbani habe die letzten Monate gut gearbeitet, erklärt der freisinnig-liberale Stadtpräsident Pascal Sando. Doch Garbanis Rücktritt nach dem neuerlichen Ausrutscher ist für ihn offensichtlich eine Erleichterung. In Zukunft könne man hoffentlich wieder etwas gelassener arbeiten, sagt der Stadtpräsident. Valerie Garbani erklärte in einer Mitteilung, sie wolle mit ihrem Rücktritt ihrer Familie, Freunde, ihrer Partei und sich selbst schützen. Sie könne den öffentlichen Druck nicht länger erdulden. Der Neuenburger SP-Kantonalpräsident Eric Fluri zeigt Verständnis.
Das Einzige, was ich eigentlich wünsche, ist, dass sie wirklich ein ruhiges Leben führen kann. Außerhalb der Politik ist auch fast am besten.
Für die SP jedoch kommt Garbanis Rücktritt zu einem ungünstigen Moment. Die Affäre könnte sich nämlich negativ auf die kantonalen Wahlen in 3 Wochen auswirken.
Und damit zu weiteren Meldungen, Markus Amrain.
In Genf hat der internationale Automobilsalon dieses Jahr 9% weniger Besucher angelockt. Es kamen noch knapp 650.000 Personen, um sich die Neuheiten der Autohersteller anzuschauen. Die Organisatoren zogen trotzdem eine positive Bilanz. Der Genfer Automobilsalon gehört weiterhin zu den 5 weltweit wichtigsten Automessen. Der belgische Finanzkonzern Fortis erwartet für das vergangene Jahr einen Verlust von 22,5 Milliarden Euro. Eine Dividende für die Aktionäre werde es deshalb nicht geben, teilte das Unternehmen in Brüssel mit. Genaue Zahlen sollen Ende des Monats veröffentlicht werden. Das Ende der schweren Rezession sei in den USA bereits in diesem Jahr möglich. Dies sagte der US-Notenbankchef Ben Bernanke in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS. Als größtes Risiko für die Erholung der Wirtschaft und der Finanzbranche nannte Bernanke mangelnden politischen Willen, die Probleme anzugehen.
Und wir bleiben in der Wirtschaft. Es ist 6.10 Uhr. Die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, belässt ihre Fördermengen vorläufig unverändert. Der Ölhahn wird also vorläufig nicht zugedreht. Die OPEC-Ölminister haben ihren Entscheid gestern in Wien vor allem mit der Wirtschaftskrise begründet. Erklärungen dazu nun von DRS-Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Es liegt auf der Hand. Mit dem derzeitigen Ölpreis sind die OPEC-Produzenten unzufrieden. Noch im letzten Sommer musste für das US-Rohöl $150 pro Fass bezahlt werden. Infolge der Finanzmarktkrise und der abschwächenden Konjunktur sank der Preis rapide auf noch unter $50. Und höhere Preise sind gemäß Rohölexperte Manuel Frondl vom Rheinisch-Westfälischen Institut in Essen nicht in Sicht.
Ich glaube, der wird weitgehend stagnieren und sich erst dann wieder erholen, wenn die ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Verbesserung am Horizont erkennbar sind. Da das derzeit noch nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, dass wir dieses Preisniveau auch für das restliche Jahr beobachten können.
Diese Tatsache sorgt bei den erdölexportierenden Ländern für Aufregung. Besonders unglücklich sind im Moment jene Länder, die mit ihren Erdöleinnahmen kostspielige Sozialprogramme finanzieren, wie beispielsweise Algerien. Aber auch Nigeria oder der Iran, die das Geld brauchen, um die Lebensbedingungen für ihre Bevölkerung zu verbessern, fürchten um ihre Einnahmen. Und trotzdem verzichten die OPEC-Delegierten vorläufig auf eine Drosselung ihrer Fördermenge. Denn würde diese reduziert, stiege der Preis erneut, was die Weltwirtschaft zusätzlich belasten würde. Deswegen gilt vorläufig erst einmal abwarten.
Vorbörse und Wetter, noch die drei Fußballresultate der Super League von gestern.
Die Berner Young Boys mussten einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Meistertitel hinnehmen. Überraschend unterlag IB auswärts gegen Vaduz mit 1:3. Zürich besiegte Neuenburg-Samax mit 3:0, Bellinzona bezwang die Zürcher Grasshoppers deutlich mit 6:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in Tokio steht der Nikkei-Index bei 7.716 Punkten plus 1,9%. Der Dollar wird zu einem Franken 18,94 gehandelt, der Euro zu einem Franken 53,46 bzw. zu einem Dollar 29,06.
Das Wetter heute, besonders am Vormittag, hat es noch einige Wolkenfelder, sonst ist es meist sonnig. Die Temperatur reicht im Norden rund 13, im Süden 18 Grad. Das waren die DRS Frühinformationen. Matthias Kündig leitet die Heute Morgen Redaktion. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.